Willkommen bei unserem Badradio am 25. Februar 2007.
Ja, das ist unsere zweite Sendung, die wir beim anarchistischen Radio machen dürfen, worüber wir uns sehr freuen. Und wir sind die Basisgruppe Tierrechte aus Wien. Das ist unsere zweite Sendung. Die erste gibt es auf unserer Homepage übrigens zum Runterladen. Die Adresse von der Homepage ist www.basisgruppe-tierrechte.at.tt. Und da finden sich auch noch andere interessante Sachen über uns und was wir so machen. Ja, stellen wir uns mal vor. Ich bin der Leo.
Ich bin der Jochen und die Vicky kommt auch gleich. Zu Gast haben wir heute die Birgit.
Ja, die Birgit haben wir eingeladen, weil sie eine Diplomarbeit schreibt in Geschichte. Und da geht es um Antisemitismus und Tierschutz. Und wir haben uns halt gedacht, dass das Thema total interessant ist und glauben, dass sie da einige interessante Sachen erzählen kann. Da wird es darum gehen, also so eben, weil es eine geschichtliche Arbeit ist um das 19. Jahrhundert, natürlich auch im 20. Jahrhundert Nationalsozialismus und über die Gegenwart und wie sie Tierschutz, Tierrechtsszene einschätzt, wird sie auch noch was sagen. Ja, und bevor wir mit dem Interview anfangen, wollen wir ein bisschen was noch erzählen, was wir gerade so machen. Also aktuell sind wir nach wie vor in der Kampagne gegen den Pelzverkauf bei Kleiderbauer involviert. Das ist eine Kampagne von der Offensive gegen die Pelzindustrie, die österreichweit geführt wird, weil eben Kleiderbauer und auch andere Geschäfte, die zur selben Gruppe gehören, also gehört auch Hämmerle dazu und Otto Graf, weil die eben Kleidungsstücke mit echten Pelz verkaufen, also vor allem so Pelzkriegen und Pelzbesatz. Und da gibt es eben eine Kampagne, um sie davon zu überzeugen, aufzuhören, echten Pelz zu verkaufen. Da gibt es regelmäßig Demonstrationen in einigen Städten Österreichs, also in Wien findet was statt, in Graz, in Linz, in Innsbruck. Und wir, also die Basisgruppe Tierrechte, machen jeden Samstag Demos. Und zwar nächsten Samstag wird es sein auf der Mariahilferstraße vor Hämmerle. Da werden wir sein von 13 bis 18 Uhr. Können auch Leute hinkommen. Und wir stehen da abwechselnd auf der Mariahilferstraße vor Hämmerle und auf der Favoritenstraße vor Kleiderbauer. Und ja, nähere Angaben gibt es auch auf unserer Homepage. Und ich sage dir nochmal durch, das ist www.basisgruppe-tierrechte.at.tt. Und wir würden uns freuen, wenn auch wer von euch hinschauen würde und ja, vielleicht.
Und als nächstes kommt ein Lied von den Kafkas, und zwar Kellergeschoss. Viel Spaß.
Deine Moral hat keine Moral, deine Moral ist scheiße ist, deshalb ist es auch egal.
Ja, wir haben unsere wöchentlichen Kundgebungen gegen den Pelzverkauf bei Kleiderbauer und anderen Geschäften der Kleiderbauergruppe vorher erwähnt. Wie gesagt, finden die weiter statt, und zwar jeden Samstag. Und was ein bisschen unerfreulich ist, dass wir in letzter Zeit wieder Probleme mit der Versammlungsbehörde in Wien hatten. Und zwar wurden gleich mehrere von unseren Kundgebungen untersagt. Als Begründung ist angegeben worden, dass die öffentliche Sicherheit gefährdet wäre. Wörtlich heißt es da, bei Abhaltung der geplanten Versammlungen direkt vor der Kleiderbauer-Filiale in Wien Favoriten ist mit großer Wahrscheinlichkeit eine Gefahr für das Eigentum der Firma Kleiderbauer und die Sicherheit deren Mitarbeiter zu befürchten, so die Behörde. Was natürlich vollkommen absurd ist und auch überhaupt nicht mit den bisherigen Erfahrungen mit unseren Kundgebungen übereinstimmt. Wie wir schon in unserer letzten Sendung erzählt haben, hat es im Dezember 2006 auch schon Probleme mit der Versammlungsbehörde gegeben, die damals versucht hat, alle Proteste gegen Kleiderbauer in Wien zu unterbinden, was nach einiger Aufregung in der Öffentlichkeit und Zeitungsberichten und eine parlamentarische Anfrage hat es auch dazu gegeben, aber wieder eingestellt worden ist. Also wir konnten nachher wieder normal Kundgebungen durchführen und wir führen sie auch im Moment durch. Und gegen diese Untersagung einiger Kundgebungen haben wir auch rechtliche Schritte eingeleitet. Und was klar ist, dass unsere Proteste nicht aufhören werden, bis der Pelzverkauf bei Kleiderbauer und den anderen Geschäften der Kleiderbauergruppe beendet ist. Na gut, ich würde sagen, wir spielen jetzt noch ein Lied und dann freuen wir uns, die Birgit bei uns begrüßen zu dürfen und ein Interview zu ihrer Diplomarbeit Tierschutz und Antisemitismus mit ihr führen zu können.
When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten and the damned? He said, will you defeat them, your demons and all the non-believers, the plans that they have made? Because one day I'll leave you a phantom to lead you in the summer to join the Black Parade.
Also wir freuen uns sehr, dass sich die Birgit heute Zeit genommen hat. Sie hat eine Diplomarbeit geschrieben über Antisemitismus und Tierschutz. Und ja, am besten erzählt sie jetzt gleich ein bisschen selber von sich selbst.
Ja, hallo, ich bin die Birgit und ich habe Geschichte studiert und nebenbei immer im Tierschutz- und Tierrechtsbereich gearbeitet und bin so auf die Idee gekommen, dass ich als Thema für meine Diplomarbeit Tierschutz und Antisemitismus auswähle. Und die Arbeit befasst sich jetzt eben mit der Verbindung von Tierschutz und Antisemitismus vom 19. Jahrhundert bis heute.
Ja, wir freuen uns sehr, dass du zu uns in die Sendung gekommen bist. Und das Thema hört sich ja sehr interessant an. Und vielleicht möchtest du jetzt noch ein bisschen was sagen, ganz grob, worum es in deiner Arbeit so geht, wie die so aufgebaut ist und so weiter.
Ja, also das Hauptthema bei der Arbeit ist das Schächten. Das ist eine Schlachtmethode, die unter anderem im Judentum verwendet wird und gegen die sich oft Antisemiten und Antisemitinnen, also die oft kritisiert haben. Und außerdem, also weitere Themen sind Tierversuche, die vor allem im 19. Jahrhundert auch oft mit antisemitischen Tönen kritisiert worden sind. Und im Nationalsozialismus die Tierschutzgesetzgebung generell. Und in der Gegenwart die Diskussion um so Begriffe wie der Holocaust im Schlachthof und da vor allem die Kampagne von Peter vor ein paar Jahren, die den Titel gehabt hat, der Holocaust auf ihrem Teller, wo eben Bilder von Vernichtungslagern gegenübergestellt worden sind mit Fotos aus Massentierhaltung oder Schlachthöfen. Und von der Zeit her hat die Arbeit drei Teile. Das eine ist das 19. Jahrhundert, weil damals die Diskussionen um das Schächten und um Tierschutz und verschiedene Schlachtmethoden begonnen haben. Dann der Nationalsozialismus, das war ein Teil, den ich vor allem deswegen reingenommen habe, weil es da so verschiedene Mythen gibt, die sich da um Tierschutz im Nationalsozialismus gebildet haben. Und weil das auch quasi blinder Fleck bei den meisten Tierschutzvereinen, die es schon relativ lang gibt, ist. Und der Gegenwartsteil, dann weil der für mich eigentlich der unmittelbare Anlass war, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe.
Das sind schon mal einige interessante Punkte. Aber bevor wir auf das Inhaltliche näher eingehen, erzähl uns mal ein bisschen von deiner Motivation.
Ja, also einerseits war es so, dass ich auf der Uni ein paar Lehrveranstaltungen zur Geschichte von Mensch-Tier-Verhältnis gemacht habe und da immer wieder so am Rand vorgekommen ist, dass antisemitische Tierschützer, Tierschützerinnen schon im 19. Jahrhundert zum Beispiel gegeben hat und ich darüber mehr wissen wollte. Und andererseits war es dann im Jahr 2004 so, damals war ich bei der Basisgruppe Tierrechte und da gab es einerseits Verhandlungen zum Bundestierschutzgesetz und in dem Zusammenhang auch von ein paar einerseits Tierschutzvereinen, aber zum Beispiel auch von der FPÖ, die Forderung, es Schächten zu verbieten, auch mit antisemitischen Tönen. Und andererseits im Frühling dann die Peter-Werbekampagne der Holocaust auf ihrem Teller. Und das war dann so der unmittelbare Anlass, dass ich mich mit Antisemitismus in Tierschutzzusammenhängen beschäftigt habe. Und im Herbst 2004 habe ich zu dem Thema dann am Tierrechtskongress einen Arbeitskreis gemacht und bin eben bei den Vorbereitungen dazu draufgekommen, dass das irgendwie, also dass man aus dem Thema, dass man da irgendwie noch viel mehr recherchieren und drüber schreiben könnte. Und so ist dann die Idee, also so bin ich dann zur Idee gekommen, dass ich da meine Diplomarbeit darüber schreiben könnte.
Bevor wir jetzt zum Inhaltlichen kommen, werden wir ein Lied spielen von Back Chats und das heißt Herrschaftszeiten.
Thank you. haben wir es gebracht mit diesem Scheißsystem. Einem System der Unterdrücker, Blutsauger und Faschisten. Menschen werden nach Nummern sortiert, abgestempelt zu Dreck, zu zahnlosen Rädchen in der großen Maschine, die ihr Gesellschaft nennt. Welchen Freiraum lässt man hier, die gar nicht mitziehen wollen, die sich einfach nur wehren gegen die brutale Unmenschlichkeit in Form der alltäglichen Beispielmonotonie aus Geld, Gold und Glück. Der Reichtum einiger Millionen steht für die Armut und das Elend von Milliarden. Rädchen, die nicht mehr greifen, werden zur Strecke gebracht, aus dem Betrieb entfernt, wie Ungeziefer, das die Ernte gefährdet. Auschwitz war nie der grausige Höhepunkt in 2000 Jahren Scheiße. Der Höhepunkt kommt erst noch! Millionen Tote mahnen uns, doch wir haben immer noch nichts kapiert. Wir wollen es nicht kapieren. Nichts von all dem, was Schlüssel in unser heiliges, heile Weltbild des Konsums und der Geldgier sprengt. Wie gehen wir mit unserer Lebensgrundlage um? Unsere kollektive Antwort auf die Frage nach der Wahrheit verheißt Vernichtung um jeden Preis. Nur Menschen machen Sachen käuflich, die niemandem gehören. Die Flüsse, die Berge, das Land, das Meer. Wir vergewaltigen und plündern, bis nichts mehr übrig bleibt. Die Symbole unserer Schreckensherrschaft sind grenzenloser Profit, der Tod und das Kreuz. Millionen ziehen mit gierigen Fressen und einem seltsamen Glanz in den Augen in die Welt hinaus. Ständig auf der Suche nach dem heiligen Gral. Sie setzen andere Lebewesen zu Sachen herab, weil sie nicht in ihr krankes Rassenschema passen. Pachten Ordnung und Moral und waschen ihre Hände im Blut ihrer Opfer. Huldigen stummen Götzen, prangen und schmücken sich mit Barmherzigkeit. Obwohl sie in Wirklichkeit rücksichtslose Mörder sind. Regeln werden missbraucht, um zu unterdrücken. Sprecht dauernd von Veränderung und von alles noch besser zu. Die Tore sind doch längst ins Schloss gefallen. Aus Angst vorm Ansturm der ehemaligen Sklaven, die im Hightech-Zeitalter nicht mehr braucht. Das System ist krank und dazu verurteilt, an seinen eigenen Geschwüren zugrunde zu gehen. Die Zeit relativiert keine Verbrechen. Zeit vergeht nur und sammelt die ganze Scheiße, bis das fast überläuft. Jeder Krieg, jede Sekunde, jeder Tag sind der beste Beweis dafür, dass alles zerfällt. Auch eure Tage sind längst gezählt!
So, und nun, wie versprochen, zum Inhaltlichen. Also einer der ersten Punkte in der Diplomarbeit ist, da geht es ja um Schächten und Antisemitismus. Vielleicht kannst du uns ja darüber ein bisschen was erzählen.
Ja, also die Debatten um Schächten haben im 19. Jahrhundert begonnen, und zwar weil sich damals das Schlachten von Tieren generell verändert hat, weil so verschiedene Methoden zur Betäubung erfunden oder entwickelt worden sind, und von da an ist dann so ein großer Unterschied gemacht worden zwischen Schlachten mit Betäubung und Schächten, das ohne Betäubung erfolgt. Auch wenn es in der Realität nicht so zwei völlig unterschiedliche Sachen sind, wie es immer dargestellt wird, weil alle Tiere auf dieselbe Art und Weise getötet werden. Nur dass die einen eben davor betäubt werden und nicht. Und dass das im 19. Jahrhundert entwickelt worden ist, da sind zwar sehr viele Tierschutzvereine dahinter gestanden, aber es war keineswegs so. Also erstens kann man sich schon denken, dass es nicht wirklich jetzt im Sinne von Tierschutz ist oder im Interesse von Tieren, wenn man sich überlegt, wie man die Tiere am besten tötet. Und es war auch von den Interessen damals so, dass da sehr viele andere Sachen auch mitgespielt haben. Also vor allem, dass im Zusammenhang mit der Industrialisierung von der Schlachtung es schneller gehen soll und sich die Tiere zum Beispiel weniger wehren. Und deswegen ist die Betäubung auch also so wichtig geworden. Und in dem Zusammenhang ist dann auch im Schächten, damit auch Juden und Jüdinnen vorgeworfen worden, zum Beispiel, dass sie an Religionen, also an Religionen, die, wo es dann heißt, das ist überholt und so weiter, festhalten. Ein anderes Argument war Hygiene, und Ja, eben auch Tierschutzargumente, wobei es da auch so war, dass die sehr viel dazu benutzt worden sind, dass sich bürgerliche Tierschützer und Tierschützerinnen eben einfach ein sehr positives Selbstbild geschaffen haben, indem sie gesagt haben, also indem sie so das, was sie selbst machen, auch die Art, wie sie selbst schlachten, so als die vorbildhafte darstellen und alles, was am Schlachten negativ ist, was ja auch beim Schlachten mit Betäubung so ist, dann so auf andere, in dem Fall Juden und Jüdinnen, geschoben haben. Und die antisemitischen Parteien im 19. Jahrhundert haben sich großteils auch auf das Thema Schächten dann gestürzt, weil sie es eben dazu verwenden haben können, dass so vordergründig sich als Tierschützer und Tierschützerinnen präsentieren und unter dem Deckmantel dann eben antisemitische Hetze betreiben.
Aha, und kannst du vielleicht auch ein paar Beispiele geben, was da für antisemitische Vorwürfe zum Beispiel gegeben hat?
Ja, hauptsächlich war es so, dass es Schächten benutzt worden ist, um als so ein angeblicher Beweis, dass Juden und Jüdinnen gar nicht wirklich zur österreichischen oder deutschen oder schweizerischen Nation dazugehören. Also es ist einerseits christlich motiviert, antisemitisch argumentiert worden, dass zum Beispiel es Schächten gar kein richtiger religiöser Brauch ist, im Gegensatz zu zum Beispiel christlichen Bräuchen. Und andererseits ist auch nationalistisch antisemitisch, hat es Feindbilder gegeben, wo zum Beispiel Juden und Jüdinnen vorgeworfen worden ist, dass es sich nicht an die Gesetze, die es in zum Beispiel Deutschland oder Österreich gibt, halten wollen, sondern eigene Gesetze wollen. Und das ist eben verwendet worden, um zu behaupten, dass Juden und Jüdinnen nicht dazugehören. Ja, zusätzlich sind auch alte antisemitische Feindbilder gebraucht worden, zum Beispiel die mittelalterlichen Legenden von den Ritualmorden, die dann aufs Schächten übertragen worden sind. Oder auch so Weltverschwörungstheorien, wo behauptet worden ist, dass es keine Schächtverbote gibt, liegt daran, dass Juden und Jüdinnen in allen gesellschafts- und politischen Bereichen so große Macht hätten.
Aha, naja, wenn man das so hört, drängt sich irgendwie die Frage auf, kann man sagen, dass diese Kampagnen primär nur antisemitisch motiviert waren oder ist es da vielleicht in irgendeiner Form auch darum gegangen, Schlachten und Tiere umzubringen prinzipiell in Frage zu stellen? Was meinst du dazu?
Ja, also ich würde durchaus sagen, dass die Anti-Schächt-Kampagnen im 19. Jahrhundert hauptsächlich antisemitisch motiviert waren, was sich auch daran zeigt, dass die Diskussionen um Schächtverbote dann von antisemitischen Parteien dominiert waren. Also in Wien zum Beispiel war es im 1905 im Wiener Gemeinderat die Christlich-Sozialen unter Karl Lueger, die sich für Schächtverbot stark gemacht haben, und auch in Deutschland waren es antisemitische Parteien. Tierschutzvereine haben sich da angeschlossen, teilweise, weil auch Akteure und Akteurinnen von den Vereinen antisemitisch waren, teilweise, weil sie irgendwie zu wenig gegen Antisemitismus eingestellt waren, um zu sagen, da machen wir nicht mit. So ein grundsätzliches Infragestellen vom Schlachten von Tieren hat es im Zusammenhang mit den Anti-Schächt-Kampagnen eigentlich nicht gegeben, obwohl es parallel auch schon viele Vegetariervereine gegeben hat, aber in den Diskussionen um Schächten ist eigentlich immer nur darum gegangen, dass es Schächten anderen Arten von Schlachten, die als tierfreundlich dargestellt worden sind, gegenübergestellt worden sind, obwohl man da wirklich festhalten muss, dass die anderen Arten zum Schlachten jetzt also erstens nicht so völlig anders waren, weil da genau wie beim Schächten den Tieren auch, also die Tiere sind auch getötet worden, in denen ihnen der Hals durchgeschnitten worden ist. Und das, was damals als Betäubungsmethoden angepriesen worden ist, das waren teilweise Schläge mit einem Hammer auf den Kopf und ähnliches. Also nichts ist jetzt irgendwie ernsthaft als Tierschutz verkauft werden kann eigentlich, ganz abgesehen von der Grundsatzfrage nach der Berechtigung vom Schlachten von Tieren. Aber die ist eigentlich nicht gestellt worden.
War eigentlich Schächten das einzige Tierschutzthema, bei dem Antisemitismus vorgekommen ist?
Nein, es war so, dass auch die Diskussion um Tierversuche teilweise mit antisemitischen Äußerungen abgelaufen ist. Weil, also vor allem in dem Zusammenhang, dass Tierversuche so als Ausdruck von der naturwissenschaftlichen Schulmedizin gedeutet worden sind. Und die ist eben von, also vor allem von Antisemiten und Antisemitinnen, so als jüdisch bezeichnet worden. Also es ist irgendwie so ein Bild gemalt worden von dem angeblich grausamen, nur an seiner Karriere interessierten jüdischen Arzt, der einerseits Tierversuche macht und der sich aber andererseits, so wie der antisemitische Vorwurf war, auch nicht ausreichend um die menschlichen Patienten und Patientinnen kümmert. Demgegenüber ist eine sehr völkisch-organische, ganzheitliche Vorstellung von Medizin und Heilkunde ist dem gegenübergestellt worden.
Ja, und wie hat die ganzheitliche Vorstellung so ausgesehen?
Also es gab die Vorstellung, dass Gesundheit oder auch Krankheit mehr ist als nur das Zusammenspiel von verschiedenen Organen zum Beispiel, wobei es da sehr viel verschiedene politische Richtungen und Vorstellungen gab. Also einerseits würde ich schon auch dazu zählen zum Beispiel die Mitberücksichtigung von Umwelteinflüssen, was dann auch oft sozialkritische Ansätze waren. Aber andererseits hat sich auch im 19. Jahrhundert schon dies also so völkische und vor allem auch rassistische Natur- und Menschenbilder entwickelt, die eben den also so einem funktionalistischen Menschen- und Körperbild ein rassistisches entgegengestellt haben, wo sie dann eben zum Beispiel gemeint haben, dass es eher auf die, der Anführungszeichen, Rasse von einem Menschen ankommt oder auch auf andere angeborene, als angeboren angesehene Zustände, als auf jetzt andere Krankheitsursachen. Also dass Krankheiten zum Beispiel dann eher mit allgemeiner Schwäche oder so erklärt worden sind.
Na gut, dann spielen wir jetzt mal ein Lied, und zwar Kein Frieden von Albino. Und nach dem Lied kommt dann der zweite Teil über den Nationalsozialismus. Lied ab.
Veganern halten. Was soll man von den Veganern halten? Sind sie primitiv oder nicht?
Schreien wir auf Masken raus, Körper vermummen sich, denn die Schreie der Ausgebeuteten verstummen nicht. Klarer Kopf, Ratsbude im Bauch, wir wissen, was wir tun. Das tägliche Töten lässt unser Gewissen nicht ruhen. Stellengesuch der Bastelbomben, der Krieg gegen die Schwächsten, Tod an allen Fronten. Seh das Töten eines Tieres, die Reaktion eines Kindes. Ich sehe was Normales und frage mich, wer blind ist. Okay, lang genug geschaut, wir werden aktiv. Nervenrennen aus der Hölle, während ihr Peiniger schläft. Schlachthöfe und Versuchslabore explodieren. Zirkustiere rebellieren, um für Freiheit zu demonstrieren. So wie BVP und C und anderen Auftraggebern. Für blutigen Mord, wir leben laut, stark, fähig. An dem Rauch sind wir Fleisch, für Leder und für Pilze. Deine Wut fuchst durch jedes Tierrechtsbuch, dass ich will. Jede Seite, die ich las, kostete Tränen. Lebe ich denn in einer Welt voll verrosteter Seelen? Ihr seid gegen Sklavenhalt, Ausbeutung und Rassismus. Warum beteiligt ihr euch dann am Speziesismus? Ich hab schon tausendmal gesagt, Rap ist meine Therapie. Denn ich komme nicht zurecht mit dieser Mordmaschinerie. Sie funktioniert perfekt, klar, es geht um den Profit. Doch ich stelle mich dazwischen, weil ich jedes Leben lieb. Vegane Revolution ist unser Traumweg und Ziel. Die Mehrheit schlägt fest, überlegt nicht viel. Frieden ist was anderes als der Konsum von Tierleichenteilen, das hat mehr mit Krieg zu tun. Statt Bomben fliegen Wolfen, das Blut fließt in Strömen. Aber ey, kann man nur so sein Gaumen exklusiv erwöhnen. Höre Argumente aus einer kulturellen Steinzeit. Während der Mensch im Technikfortschritt moralisch allein. Ihr habt die Bilder gesehen, verdammt, was spürt ihr dabei? Neben euch ein Tiertransporter, fühlt ihr den Schrei? Nein, es kann nicht schlimmer kommen als die Realität, die heute existiert, und zwar als Legalität. Brutalität, die für mich unfassbar erscheint.
veganer Rap. Heute wird die ganze Nacht lang gereimt. Die Rechtler demonstrieren in den Fußgängerzonen. Analoge weiße Rosen rufen auf zur Rebellion. Wie lange wollt ihr noch wohnen? Im Haus der Ignoranz zerstören wir den Schein vom zivilisierten Glanz. Es geht auch anders, glaub's mir, und zwar ohne Probleme. Nimm's leicht, Mensch, wenn ich dir die Krone abnehme. Tradition und Profit geh über Leben entscheiden. Doch der kulturelle Fortschritt muss das Leben befreien. Der Mensch verdrängt, macht das Unrecht lächerlich. Wenn's keine Ignoranz ist, bitte verbessert mich. Die Menschen vorbeigehen, lebenslängliches Schweigen. Zu Folter, Mord und lebenslänglichem Leiden. Bequemlichkeit steht dem Fortschritt im Weg. Sei das Antifa und dann die Spee, zusammen geh. Ich hab schon tausendmal gesagt, Rap ist meine Therapie. Denn ich komme nicht zurecht mit dieser Mordmaschinerie. Sie funktioniert perfekt, klar, es geht um den Profit. Doch ich stelle mich dazwischen, weil ich jedes Leben lieb. Eine Revolution ist unser Traumweg und Ziel. Die Mehrheit schläft fest, überlebt nicht viel. Frieden ist was anderes als der Konsum von Tierleichenteilen, es hat mehr mit Krieg zu tun. Hier geht's um keine Glaubenssache, hört das Leichenfresser. Auftraggeber für Mord reichen dem Schlachter das Messer. Sie entscheiden sich für Gewalt und Brutalität. Denk mal dran, wenn's euch wieder mal gut dabei geht. Und doch das Ei ist rot wie Blut, ich sag es jedem Kind. Dass Hühner wie Hunde schmerzempfindende Wesen sind. Tiere leben nur für sich, nicht für uns, merkt euch das. Der Hass in mir wächst stetig, eure Faulheit verstärkt das. Ausgelöst von Ignoranz holt euch meine Tränen ab. Wär's okay, wenn ich keinen Bock mehr auf eure Leben hab? Das Ergebnis meiner unbegrenzten Wut. Hier Fabriken in Trümmern, Asche glänzender Glut. Wir heben unsere Fäuste für Pfoten und für Tassen. Kämpfen für Menschen wie für Kälber und für Katzen. Kühe und Schweine können genauso Schmerzen empfinden. Warum packt ihr diesen Fakt in euren Herzen nach hinten? Bin ich umgeben von moralischen Analphabeten. Leere Legebatterien gehören zerstört, so wie Raketen. Ändert den Kurs, auf dem wir Menschen fahren. Ich hab einen Traum, eine Revolution vegan. Ich hab schon tausendmal gesagt, Rap ist meine Therapie. Denn ich komme nicht zurecht mit dieser Mordmaschinerie. Sie funktioniert perfekt, klar, es geht um den Profit. Doch ich stelle mich dazwischen, weil ich jedes Leben lieb. Vegane Revolution ist unser Traumweg und Ziel. Die Mehrheit schläft fest, überlebt nicht viel. Frieden ist was anderes als der Konsum von Tierleichenteilen, das hat mehr mit Krieg zu tun.
Na gut, Birgit. Und nun zum Nationalsozialismus. Wie war das eigentlich genau mit dem Anti-Schächt-Gesetz?
Also kurz nachdem die Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen in Deutschland an die Macht gekommen sind, ist im April 1933 ein Schlachtgesetz erlassen worden, mit dem auch das Schächten verboten worden ist. Das war dann ab 1938 in Österreich gültig und bis 1945, nachdem, also da ist es dann wieder aufgehoben worden. Und obwohl also in NS-Deutschland es Schächten verboten war, ist das Thema trotzdem in der antisemitischen NS-Propaganda exzessiv verwendet worden. Zum Beispiel in dem antisemitischen Propagandafilm Der ewige Jude, das ist sicher so das drastischste Beispiel, wo also das ist ein Film, der ist so pseudodokumentarisch aufgebaut und will eben aus NS-Sicht alles, was irgendwie so an schlechten Sachen den Juden und Jüdinnen zugeschrieben worden sind, zeigen. Und eine sehr ausführliche Szene befasst sich auch mit dem Schächten, das ganz besonders grausam dargestellt worden ist und wo dann so der gesprochene Text dazu solche Sätze waren wie, dass man gerade beim Schächten sieht, was für ein großer Gegensatz zwischen den Juden und den tierliebenden arischen Deutschen ist angeblich. Ja, und auch in anderen Publikationen, auch in Kinderbüchern zum Beispiel, ist das Schächten benutzt worden, um die von den Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen behauptete schlechten Eigenschaften, die angeblich alle Juden und Jüdinnen haben, zu veranschaulichen. Und in dieser Propaganda ist dann als Gegensatz zum Schächten nie, also sind nie andere Schlachtmethoden gezeigt worden, sondern in dem Film Der ewige Jude sieht man dann als Gegensatz zum Beispiel Schafe, die auf einer Wiese in der Sonne stehen. Also ein überhaupt nicht realistischer Gegenpart.
Naja, gerade zum Thema Tierschutz und Nationalsozialismus, da gibt es ja auch so landläufige Vorstellungen, zum Beispiel was das Verhältnis von Tierliebe oder eben Tierschutzinteressen und Menschenverachtung betrifft. Vielleicht kannst du da was erzählen über das Tierschutzgesetz, das die Nazis erlassen haben und wie du das so siehst.
Ja, also 1933 ist zusätzlich zum Schlachtgesetz auch ein allgemeines Tierschutzgesetz erlassen worden, das als ziemlich großer Erfolg gefeiert worden ist und wo es auch heute manchmal noch heißt, dass das eben so ein Meilenstein im Tierschutz war, weil es so umfassend ist vor allem. Dazu muss man sagen, dass einerseits die Pläne dazu schon sehr lange gegeben hat, weil Tierschutz ist im 19. Jahrhundert einmal gesetzlich geregelt worden, aber auf sehr, also auf eine Art und Weise, die noch sehr viele Lücken und Mängel gehabt hat. Und deswegen hat es eigentlich jahrzehntelang Kampagnen für ein neues Tierschutzgesetz gegeben und es ist dann im Nationalsozialismus umgesetzt worden und auch propagandistisch benutzt worden. Und es, also primär hat es die Haltung von den sogenannten Nutztieren festgeschrieben, also ja, wie Tiere, die zum Beispiel für Fleisch oder für ihre Arbeitsleistung gehalten und gezüchtet werden, welche Detailregelungen es da gegeben hat. Und also zu dieser angeblich großen Tierliebe der Nazis, die hat es in Einzelbereichen sicher gegeben, aber es war keine, also so in Verbindung jetzt mit der Menschenverachtung und mit Rassismus, Antisemitismus, ist sicher zu sagen, dass, also es war primär so, dass es nationalsozialistische Weltbild ein rassistisches war und deswegen war es aus NS-Sicht auch möglich, dass da Tiere zum Beispiel dann in manchen Fällen als irgendwie wichtiger oder als schützenswerter beurteilt worden sind als Menschen. Ja, und auch dort, wo es Tierschutz gegeben hat, war es so, dass die Tiere nicht um ihrer selbst willen geschützt oder geachtet worden sind, sondern eben weil sie als Teil der deutschen, vor allem Volkswirtschaft, also es waren da auch sehr viele wirtschaftliche Gründe hinter den Tierschutzregelungen, weil sie als Teil der Volkswirtschaft oder auch als Teil des Volkes unter Anführungszeichen gesehen worden sind und eben da auf ihrem Platz auch dem größeren Ganzen dienen hätten sollen.
Und mit den Tierversuchen, wie war das da? Sind die verboten worden oder?
Also es hat in den 1920er Jahren Zusammenarbeit zwischen Antitierversuchsaktivisten und Aktivistinnen und Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen gegeben und es ist von den Nazis auch angekündigt worden, dass sie Tierversuche verbieten wollen, auch mit der Argumentation, dass es eben eine Art von Medizin ist, die sie nicht unterstützen wollen und dass sie eben eher andere Formen unter dem Schlagwort Neue Deutsche Heilkunde propagieren wollten. Dazu ist es dann aber nicht gekommen. Also es sind Tierversuche nicht verboten worden, auch nicht eingeschränkt, weil die wirtschaftlichen Interessen einfach so groß waren, dass die überwogen haben. Und weil sich dann die Leute, die irgendwie für ein Tierversuchsverbot waren, nicht durchsetzen haben können. Sondern die Pharmaindustrie, die eben weiterhin Tierversuche machen wollte.
Also und wie war das mit den Tierschutzvereinen? Weil da hat sich ja früher ja auch schon einige gegeben.
Ja, es hat in jeder Stadt eigentlich einen Tierschutzverein oder mehrere sogar gegeben. Und es war so, dass die eben auch unter nationalsozialistischen Kriterien neu organisiert worden sind. Also die sind am Reichstierschutzbund unterstellt worden und Es hat auch nur mehr einen Verein pro Stadt geben dürfen. Und für die Großteil der Vereine sagen, dass sich die irgendwie sehr kritiklos angepasst haben. Also die haben alles, was sie an nationalsozialistischer Satzung übernehmen müssen, haben übernommen. Und eine Bedingung für den Weiterbestand der Tierschutzvereine war auch, dass sie alle jüdischen Mitglieder ausschließen, was die meisten auch getan haben. Und also es hat, glaube ich, nur ganz vereinzelt welche gegeben, die da lieber einen Verein aufgelöst haben. Und nach 1945 ist bis heute das eigentlich ein sehr blinder Fleck, weil die meisten Vereine haben zwar Vereinschroniken, wo sie so 100, 150 Jahre Vereinsgeschichte feiern, aber der Nationalsozialismus wird dabei also kaum erwähnt oder wenn dann eher in der Art und Weise gestreift, das heißt, naja, das war halt eine harte Zeit oder der Krieg und so weiter und so fort, aber so selbstkritische Auseinandersetzung findet eigentlich nicht statt.
Hast du zufällig irgendein konkretes Beispiel von einem Tierschutzverein im Kopf oder halt irgendwelche speziellen Informationen, was du gefunden hast, also weiß ich nicht, Zeitungsartikel oder irgendwas in der Richtung?
Ja, also ich habe mir zum Beispiel die Mitgliederzeitschrift vom Wiener Tierschutzverein aus der Zeit angeschaut und da war es eben so, dass jüdische Mitglieder aufgefordert worden sind, ihre Mitgliedschaft zurückzulegen. Das war etwas, was eben wo es den Befehl von den NS-Behörden gegeben hat. Allerdings war es auch so, dass dann zumindest ein nicht-jüdisches Mitglied aus Protest ausgetreten ist und daraufhin hat dann der Tierschutzverein einen sehr gehässigen Kommentar abgedruckt, wo sie gemeint haben, ja, also das stört sie jetzt nicht, dass die Leute austreten, weil die brauchen sie eh nicht in dem Verein, weil sie ein deutscher Verein sind und deswegen wollen sie mit solchen Leuten eigentlich nichts zu tun haben. Also da hat man irgendwie so die Verbindung gesehen, einerseits der Druck von oben für die antisemitischen Maßnahmen, aber dann auch irgendwie doch, würde ich sagen, die Bereitschaft, das auch sehr schnell umzusetzen.
Aha, naja, bis jetzt ist das schon sehr interessant gewesen. Ich würde sagen, wir spielen jetzt mal ein Lied und nachher wäre es halt irgendwie noch sehr interessant, was zu erfahren, wie das mit der Zeit nach 45 ist und auch was du so erlebt hast, wie Leute darauf reagieren, dass du dich mit dem Thema beschäftigst.
Ist das Schächtverbot dann eben aufgehoben worden und Gegenwärtig ist es so, dass die verfassungsmäßig verankerte Religionsfreiheit ganz klar dagegen spricht, dass man es Schächten wieder verbieten würde. Nichtsdestotrotz ist es aber eigentlich immer wieder in der Zweiten Republik war so, dass es die Forderung gegeben hat, dass man Schächten verbieten soll. Und unter anderem auch 2002, 2003, 2004, als das neue Bundestierschutzgesetz verhandelt worden ist, wo das eben auch ein Punkt war. Und die Zeitspanne habe ich mir eben für die Diplomarbeit genauer angesehen. Und dazu kann man sagen, dass so die treibende Kraft hinter dem Schächtverbot weniger Tierschutzvereine waren, weil gerade die großen Vereine haben sich da eigentlich sehr zurückgehalten, vor allem auch also einerseits aus taktischen Gründen, auch weil sie andere Hauptforderungen gehabt haben. Nicht zuletzt auch, weil sie keine antisemitischen Reaktionen provozieren wollten. Aber die FPÖ hat sich eben sehr ausführlich dem Thema Schächten gewidmet. Und dabei war es so, dass einerseits also nicht nur antisemitische Feindbilder angesprochen oder angedeutet worden sind, weil nach 1945 ist es generell so, dass nicht mehr so direkt Antisemitismus ausgesprochen wird, sondern eher unterschwellige Andeutungen und ähnliches. Und beim Thema Schächten ist andererseits auch eine islamfeindliche Komponente dazugekommen, was man gerade auch bei der FPÖ und bei der Argumentation im Zusammenhang mit dem Bundestierschutzgesetz gesehen hat. Ja, bei den Argumentationen der Schächtgegner und Schächtgegnerinnen war es eben so, oder ist es so, dass eigentlich so quer durch die Geschichte immer wieder sehr ähnliche Feindbilder und Vorurteile zu beobachten sind. Also was häufig vorkommt, ist zum Beispiel, das heißt, es sind Ritualmorde an Tieren, es Schächten, oder dass eben immer wieder behauptet wird, ja, das ist irgendwie, beim Schächten sieht man es, also dass Antisemiten und Antisemitinnen sagen, naja, die Juden und Jüdinnen gehören eigentlich doch nicht zu uns, oder auch, dass es heißt, Leute, die in, unter Anführungszeichen, unserem Land leben, sollen sich an unsere Gesetze anpassen oder sonst auswandern. Also das sind so Motive, die sich eigentlich quer durch die Zeiten ziehen.
Also vor 3 Jahren hat es ja eine große Kampagne von Peter gegeben mit dem Namen Holocaust auf ihren Teller. Und ja, die kennt vermutlich eh jeder. Und du hast dich ja auch damit beschäftigt. Vielleicht kannst du uns ja auch noch ein bisschen darüber erzählen.
Ja, also bei der Peter-Kampagne ist zum einen um die Frage gegangen, inwieweit die Kampagne selbst oder ob die Kampagne selbst antisemitisch ist, und zum anderen um Reaktionen darauf und Antisemitismus dabei. Zur ersten Frage, also da würde ich die Kampagne so im Zusammenhang mit dem sekundären Antisemitismus, gerade in Österreich und Deutschland, im Zusammenhang mit dem Umgang mit dem Holocaust bewerten, weil da ja sehr stark die Tendenz da ist, die Verantwortung an den NS-Verbrechen irgendwie herunterzuspielen, gleichzeitig gerade in Österreich auch sowas wie das österreichische Opferschicksal zu beurteilen. Und in dem Kontext ist es natürlich höchst problematisch, so einen Anlass zu geben, um eben erstens den Begriff Holocaust zu verallgemeinern und zweitens auch, was Peter zum Beispiel auch getan hat, waren so Zahlengegenüberstellungen mit, wie viele Tiere werden in einem Jahr getötet, wie viele Menschen sind im Holocaust umgebracht worden. Und dadurch, dass die Zahl von den Tieren so viel größer ist, wird irgendwie so nahegelegt, das ist ja eigentlich viel schlimmer, wodurch der Holocaust dann auch verharmlost und relativiert wird. Der zweite Punkt, der Antisemitismus bei Reaktionen auf die Kampagne, da sind auch so ganz mittlerweile klassische Argumentationsmuster, antisemitische, verwendet worden. Also zum Beispiel der Vorwurf, dass Juden und Jüdinnen den Holocaust benutzen, um sich selbst Vorteile zu schaffen. Da haben dann zum Beispiel Tierschutzzeitungen auf das Buch von Finkelstein auf die Holocaust-Industrie verwiesen und gemeint, dass diese ganze Aufregung um Peters Kampagne dass dahinter nur Geschäftskalkül steht, was auch irgendwie so ein typisch antisemitischer Vorwurf in Zusammenhang mit dem Holocaust ist. Ein weiterer Punkt, eine Frage, die sich in dem Zusammenhang auch stellt, ist so das Nebeneinanderstellen von Juden und Jüdinnen und Tieren, wie es Peter ja gemacht hat. Und von Peter war das, würde ich jetzt einmal sagen, nicht antisemitisch gemeint. Allerdings gibt es ja diese sehr lange antisemitische Tradition, Juden und Jüdinnen mit Tieren, also vor allem mit Tieren, die irgendwie als schädlich gelten zum Beispiel, zu vergleichen und da und auf die Art und Weise abzuwerten, beziehungsweise auch in Zusammenhang mit Vernichtungsandrohungen zu bringen.
Eben, aber es war keine, also so in Verbindung jetzt mit der Menschenverachtung und mit Rassismus, Antisemitismus, ist sicher zu sagen, dass also es war primär so, dass es nationalsozialistische Weltbild ein rassistisches war und deswegen war es aus NS-Sicht auch möglich, dass da Tiere zum Beispiel dann in manchen Fällen als irgendwie wichtiger oder als schützenswerter beurteilt worden sind als Menschen. Ja, und auch dort, wo es Tierschutz gegeben hat, war es so, dass die Tiere nicht um ihrer selbst willen geschützt oder geachtet worden sind, sondern eben weil sie als Teil der deutschen, vor allem Volkswirtschaft, also es waren da auch sehr viele wirtschaftliche Gründe hinter den Tierschutzregelungen, weil sie als Teil der Volkswirtschaft oder auch als Teil des Volkes unter Anführungszeichen gesehen worden sind und eben da auf ihrem Platz auch dem größeren Ganzen dienen hätten sollen.
Und mit den Tierversuchen, wie war das da? Sind die verboten worden oder?
Also es hat in den 1920er Jahren Zusammenarbeit zwischen Anti-Tierversuchs-Aktivisten und Aktivistinnen und Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen gegeben und es ist von den Nazis auch angekündigt worden, dass sie Tierversuche verbieten wollen. Auch mit der Argumentation, dass es eben eine Art von Medizin ist, die sie nicht unterstützen wollen und dass sie eben eher andere Formen unter dem Schlagwort Neue Deutsche Heilkunde propagieren wollten. Dazu ist es dann aber nicht gekommen. Also es sind Tierversuche nicht verboten worden, auch nicht eingeschränkt, weil die wirtschaftlichen Interessen einfach so groß waren, dass die überwogen haben. Und weil sich dann die Leute, die irgendwie für ein Tierversuchsverbot waren, nicht durchsetzen haben können. Sondern die Pharmaindustrie, die eben weiterhin Tierversuche machen wollte.
Also und wie war das mit den Tierschutzvereinen? Weil da hat sich ja früher ja auch schon einige gegeben.
Ja, es hat in jeder Stadt eigentlich einen Tierschutzverein oder mehrere sogar gegeben. Und es war so, dass die eben auch unter nationalsozialistischen Kriterien neu organisiert worden sind. Also die sind am Reichstierschutzbund unterstellt worden. Und es hat auch nur mehr einen Verein pro Stadt geben dürfen. Und man muss eigentlich für den Großteil der Vereine sagen, dass sich die irgendwie sehr kritiklos angepasst haben. Also die haben alles, was sie an nationalsozialistischer Satzung übernehmen müssen, haben übernommen. Und eine Bedingung für den Weiterbestand der Tierschutzvereine war auch, dass sie alle jüdischen Mitglieder ausschließen, was die meisten auch getan haben. Und also es hat, glaube ich, nur ganz vereinzelt welche gegeben, die da lieber in Verein aufgelöst haben. Und nach 1945 ist bis heute das eigentlich ein sehr blinder Fleck, weil die meisten Vereine haben zwar Vereinschroniken, wo sie so 100, 150 Jahre Vereinsgeschichte feiern, aber der Nationalsozialismus wird dabei also kaum erwähnt oder wenn dann eher in der Art und Weise gestreift, das heißt, naja, das war halt eine harte Zeit oder der Krieg und so weiter und so fort, aber so selbstkritische Auseinandersetzung findet eigentlich nicht statt.
Hast du zufällig irgendein konkretes Beispiel von einem Tierschutzverein im Kopf oder halt irgendwelche speziellen Informationen, was du gefunden hast, also weiß ich nicht, Zeitungsartikel oder irgendwas in der Richtung?
Ja, also ich habe mir zum Beispiel die Mitgliederzeitschrift vom Wiener Tierschutzverein aus der Zeit angeschaut, und da war es eben so, dass jüdische Mitglieder aufgefordert worden sind, ihre Mitgliedschaft zurückzulegen. Das war etwas, was eben wo es den Befehl von den NS-Behörden gegeben hat. Allerdings war es auch so, dass dann zumindest ein nicht-jüdisches Mitglied aus Protest ausgetreten ist, und daraufhin hat dann der Tierschutzverein einen sehr gehässigen Kommentar abgedruckt, wo sie gemeint haben, ja, also das stört sie jetzt nicht, dass die Leute austreten, weil die brauchen sie eh nicht in dem Verein, weil sie ein deutscher Verein sind und deswegen wollen sie mit solchen Leuten eigentlich nichts zu tun haben. Also da hat man irgendwie so die Verbindung gesehen, einerseits der Druck von oben für die antisemitischen Maßnahmen, aber dann auch irgendwie doch, würde ich sagen, die Bereitschaft, das auch sehr schnell umzusetzen.
Aha, naja, bis jetzt ist das schon sehr interessant gewesen. Ich würde sagen, wir spielen jetzt mal ein Lied und nachher wäre es halt irgendwie noch sehr interessant, was zu erfahren, wie das mit der Zeit nach 45 ist und auch, was du so erlebt hast, wie Leute darauf reagieren, dass du dich mit dem Thema beschäftigst.
Ja, 1945 ist das Schächtverbot dann eben aufgehoben worden, und gegenwärtig ist es so, dass die verfassungsmäßig verankerte Religionsfreiheit ganz klar dagegen spricht, dass man es Schächten wieder verbieten würde. Nichtsdestotrotz ist es aber eigentlich immer wieder in der Zweiten Republik war so, dass es die Forderung gegeben hat, dass man Schächten verbieten soll, und unter anderem auch 2002, 2003, 2004, als das neue Bundestierschutzgesetz verhandelt worden ist, wo das eben auch ein Punkt war. Und die Zeitspanne habe ich mir eben für die Diplomarbeit genauer angesehen. Und dazu kann man sagen, dass so die treibende Kraft hinter dem Schächtverbot weniger Tierschutzvereine waren, weil gerade die großen Vereine haben sich da eigentlich sehr zurückgehalten, vor allem auch, also einerseits aus taktischen Gründen, auch weil sie andere Hauptforderungen gehabt haben. Nicht zuletzt auch, weil sie keine antisemitischen Reaktionen provozieren wollten. Aber die FPÖ hat sich eben sehr ausführlich dem Thema Schächten gewidmet, und dabei war es so, dass einerseits also nicht nur antisemitische Feindbilder angesprochen oder angedeutet worden sind, weil nach 1945 ist es generell so, dass nicht mehr so direkt Antisemitismus ausgesprochen wird, sondern eher unterschwellige Andeutungen und ähnliches. Und beim Thema Schächten ist andererseits auch eine islamfeindliche Komponente dazugekommen, was man gerade auch bei der FPÖ und bei der Argumentation im Zusammenhang mit dem Bundestierschutzgesetz gesehen hat. Ja, und bei den Argumentationen der Schächtgegner und Schächtgegnerinnen war es eben so, oder ist es so, dass eigentlich so quer durch die Geschichte immer wieder sehr ähnliche Feindbilder und Vorurteile zu beobachten sind. Also was häufig vorkommt, ist zum Beispiel, das heißt, es sind Ritualmorde an Tieren, es Schächten, oder dass eben immer wieder behauptet wird, ja, das ist irgendwie, beim Schächten sieht man es, also dass Antisemiten und Antisemitinnen sagen, naja, die Juden und Jüdinnen gehören eigentlich doch nicht zu uns, oder auch, dass es heißt, Leute, die in, unter Anführungszeichen, unserem Land leben, sollen sich an unsere Gesetze anpassen oder sonst auswandern. Also das sind so Motive, die sich eigentlich quer durch die Zeiten ziehen.
Also vor 3 Jahren hat es ja eine große Kampagne von PETA gegeben mit dem Namen Holocaust auf ihren Teller. Und ja, die kennt vermutlich eh jeder. Und du hast dich ja auch damit beschäftigt. Vielleicht kannst du uns ja auch noch ein bisschen darüber erzählen.
Ja, also bei der PETA-Kampagne ist zum einen um die Frage gegangen, inwieweit die Kampagne selbst oder ob die Kampagne selbst antisemitisch ist, und zum anderen um Reaktionen darauf und Antisemitismus dabei. Zur ersten Frage, also da würde ich die Kampagne so im Zusammenhang mit dem sekundären Antisemitismus, gerade in Österreich und Deutschland, im Zusammenhang mit dem Umgang mit dem Holocaust bewerten, weil da ja sehr stark die Tendenz da ist, die Verantwortung an den NS-Verbrechen irgendwie herunterzuspielen, gleichzeitig gerade in Österreich auch sowas wie das österreichische Opferschicksal zu beurteilen. Und in dem Kontext ist es natürlich höchst problematisch, so einen Anlass zu geben, um eben erstens den Begriff Holocaust zu verallgemeinern und zweitens auch, was PETA zum Beispiel auch getan hat, waren so Zahlengegenüberstellungen mit, wie viele Tiere werden in einem Jahr getötet, wie viele Menschen sind im Holocaust umgebracht worden. Und dadurch, dass die Zahl von den Tieren so viel größer ist, wird irgendwie so nahegelegt, das ist ja eigentlich viel schlimmer, wodurch der Holocaust dann auch verharmlost und relativiert wird. Der zweite Punkt, der Antisemitismus bei Reaktionen auf die Kampagne, da sind auch so ganz mittlerweile klassische Argumentationsmuster, antisemitische, verwendet worden. Also zum Beispiel der Vorwurf, dass Juden und Jüdinnen den Holocaust benutzen, um sich selbst Vorteile zu schaffen. Da haben dann zum Beispiel Tierschutzzeitungen auf das Buch von Finkelstein auf die Holocaust-Industrie verwiesen und gemeint, dass diese ganze Aufregung um PETAs Kampagne, dass dahinter nur Geschäftskalkül steht, was auch irgendwie so ein typisch antisemitischer Vorwurf im Zusammenhang mit dem Holocaust ist. Ein weiterer Punkt, eine Frage, die sich in dem Zusammenhang auch stellt, ist so das Nebeneinanderstellen von Juden und Jüdinnen und Tieren, wie es PETA ja gemacht hat. Und von PETA war das, würde ich jetzt einmal sagen, nicht antisemitisch gemeint. Allerdings gibt es ja diese sehr lange antisemitische Tradition, Juden und Jüdinnen mit Tieren, also vor allem mit Tieren, die irgendwie als schädlich gelten zum Beispiel, zu vergleichen und da und auf die Art und Weise abzuwerten, beziehungsweise auch in Zusammenhang mit Vernichtungsandrohungen zu bringen.
Ja, vielleicht kannst du uns noch von ein paar Reaktionen anderer Menschen zu deiner Diplomarbeit berichten.
Ja, also wenn ich Leuten von dem Thema erzähle, ist meistens so, also entweder die Leute verbinden zuerst einmal gar nichts damit und fragen, ja, was denn Tierschutz mit Antisemitismus zu tun hat, weil Tierschutz irgendwie ähnlich wie Ökologie irgendwie immer so im Bereich der Grünen oder vielleicht auch links von vielen angesiedelt wird. Und deswegen, also manche Leute denken, dass das einmal grundsätzlich nichts mit Antisemitismus zu tun haben kann. Oder aber andere wissen irgendwie sehr genau, was ich meine, und denen fallen dann meistens auch schon irgendwelche Beispiele ein. Die meisten Reaktionen sind eigentlich bisher recht positiv gewesen, also so, dass sich Leute fürs Thema interessieren und es auch wichtig finden, dass man dazu was macht. Ausnahme sind, wie man sich wahrscheinlich denken kann, die Leute, die ich zitiert habe, also so Tierschützer, Tierschützerinnen, die sich antisemitisch äußern, die dann auch also auf den Beitrag, den ich vor ein paar Jahren beim Tierrechtskongress gemacht habe, zum Beispiel mit Kritik oder teilweise auch nicht unbedingt Beschimpfungen, aber halt mit irgendwie unsachlicher Kritik und so reagieren und auch nicht wirklich irgendwie drüber nachdenken wollen, sondern eher meinen, es ist völlig unnötig, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil es geht ja eigentlich irgendwie nur um die Tiere.
Und was mich noch interessieren würde, wo siehst du den Unterschied zwischen sogenannten Tierschützer oder Tierschützerinnen oder Tierrechtler oder Tierrechtlerinnen? Und wie glaubst du, dass die eben zu dem Thema Antisemitismus stehen?
Ja, also was mir aufgefallen ist, das ist, dass wenn, wie es bei Tierschützern, Tierschützerinnen häufig ist, Tierschutz eben nicht in einem größeren politischen Kontext gedacht wird, dass dann einerseits die Leute sehr viel weniger sensibel in puncto Antisemitismus sind und sehr oft auch so nach dem Motto der Zweck heiligt die Mittel arbeiten, während umgekehrt, also auf der anderen Seite, wenn Tierrechte oder Tierbefreiung generell in einem herrschaftskritischen Kontext verankert sind, dann ist auch die Haltung zu Antisemitismus eine andere, also einerseits gibt es einfach sehr viel mehr das Interesse, sich mit dem Thema zu beschäftigen und auch sich deutlich gegen Antisemitismus auszusprechen.
Ja, dann Dankeschön für das Interview. Es hat uns sehr gefreut, dass du da warst.
Es war wirklich sehr interessant. Ich hoffe, dass euch auch so gut gefallen hat. Zum Abschluss vielleicht noch kurz, gibt es die Diplomarbeit jetzt schon irgendwo zum Lesen, oder?
Im Moment leider noch nicht, aber ich hoffe, dass es in irgendeiner Art und Weise, also dass ich irgendeine Form finden werde, wie die Diplomarbeit dann publiziert werden kann, also dass sich Leute, die sich dafür interessieren, auch anschauen können. Aber im Moment eben noch nicht.
Wenn es soweit ist, wird es auf jeden Fall auf der BAT-Homepage, darauf hingewiesen. Ja, das war wieder mal das Radio der Basisgruppe Tierrechte. Wenn ihr weitere Informationen zu uns wollt, dann könnt ihr gerne auf unsere Homepage schauen. Die Adresse lautet
www.basisgruppe-tierrechte.at.tt. Oder wenn ihr Lob oder Kritik an uns schicken wollt, könnt ihr es natürlich auch per Mail mit der Adresse bat@achtung.at.
Ja, und zum Schluss noch ein kleiner Link-Tipp. Und zwar gibt es da ein Forum für linke Veganerinnen. Die Adresse lautet www.veganerlinke.at.tt.
Naja, und für alle, die uns vielleicht mal persönlich kennenlernen wollen, wir haben jeden ersten Montag im Monat offene Treffen. Und zwar im Ammerlinghaus in der Stiftgasse ist das. Ganz genau in der Stiftgasse 8 im 7. Bezirk. Und ja, da würden wir uns freuen, wenn wer vorbeischauen würde. Das ist jeweils immer um 19 Uhr. Und ja, es wäre nett, wenn vorher vielleicht eine E-Mail kommt, damit wir uns darauf vorbereiten können. Und wir haben auch, es läuft ja zurzeit auch wieder eine große Kampagne gegen in Österreich gegen die Kleiderbauergruppe. Und da haben wir jeden Samstag, wie gesagt, Kundgebungen, also abwechselnd in der Favoritenstraße vom Kleiderbauer oder vorm Hämmerle, der was eben auch zu der Kleiderbauergruppe dazugehört, in der Marilferstraße. Und die Termine könnt ihr eben anschauen auf unserer Homepage. Und ja, unseren nächsten Radiotermin könnt ihr entweder auf unserer Homepage euch anschauen, wann der ist, oder ihr bekommt ihn sowieso mit dem Bud-Newsletter zugeschickt. Also falls ihr den Bud-Newsletter noch nicht bekommt und ihn gern hättet, da kommt alle 1 bis 2 Monate raus mit Informationen, also was zurzeit die Bud für Aktionen durchgeführt hat und durchführen will. Und da könnt ihr euch eintragen auf der Bud-Homepage.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.